NDR Info. Themen des Tages.
Ein Meilenstein und fantastische Handelsabkommen. Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben heute die Ergebnisse ihres zweitägigen Gipfeltreffens gepriesen, ohne diese aber konkreter zu benennen. Ein Thema des Tages an diesem Freitag. Außerdem schauen wir nach Großbritannien. Dort kämpft Premier Keir Starmer ums politische Überleben. Und wir fragen, ist es Timmy oder ist es ein anderer Wal vor der dänischen Insel Anholt, der dort gestrandet ist? Mein Name ist Liane Kossmann. Schönen guten Tag. Es war ein Empfang, wie ihn sich Donald Trump wohl gerne immer wünschen würde. Ein Empfang mit rotem Teppich, inklusive Ehrengarde, jubelnde Kinder, die Fähnchen schwenken. Dazu schöne Fotos vom Himmelstempel etwa. Was aber hat der Besuch des US-Präsidenten in Peking gebracht? Donald Trump jedenfalls erhob dieses Treffen zum, Zitat, besten Gipfel aller Zeiten. Nina Barth, unsere USA-Korrespondentin, hat Donald Trump auf dieser Reise begleitet. Ich habe sie gefragt, was ist aus US-Sicht am Ende wirklich rausgekommen bei diesem Treffen? Ist es ein Meilenstein in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen?
Also ein Meilenstein ist das auf gar keinen Fall gewesen. Es ist so, dass sie zumindest vereinbart haben, dass sie ihre Beziehung stabilisieren wollen. Sie setzen auf Deeskalation. Das ist auf jeden Fall das Signal, das von diesem Gipfel ausgeht. Aber von einem Meilenstein, das wäre aus meiner Sicht zu hoch gegriffen. Es ist aber zumindest so, dass sie vereinbart haben, dass sie miteinander arbeiten wollen, dass sie aufeinander zugehen wollen. Also insofern, das sind schon positive Signale, aber man muss jetzt einfach mal abwarten, wie die nächsten Wochen, Monate sich das Ganze entwickelt.
Innenpolitisch steht Donald Trump ja ganz schön unter Druck. Der US-Präsident ist bei seinen Landsleuten vor den Zwischenwahlen im Herbst so unbeliebt wie nie. Hat er denn in Sachen Wirtschaft etwas erreicht, was er zu Hause jetzt auch als Erfolg verkaufen kann?
Ja, also er selbst sagt, dass er fantastische Deals abgeschlossen hat. Er hat gesagt, dass China zugesagt hat, 200 Boeing-Flugzeuge zu kaufen und auch mehr Agrarprodukte aus den USA. Da sprechen wir vor allem von Sojabohnen. Und das sind tatsächlich gute Nachrichten für die Farmer in den USA. Also damit kann er dann bei den Farmern auf jeden Fall punkten. Aber da müssen wir auch erstmal abwarten, ob China das dann auch tatsächlich tut. Denn China hatte schon mal angekündigt, große Mengen an Sojabohnen von den USA zu kaufen. Und hat das dann aber gar nicht gemacht. Aber das sind so die zwei Hauptpunkte, die Agrarprodukte und die Boeing-Maschinen, was wir jetzt im Moment wissen, was an Deals tatsächlich abgeschlossen wurde.
Und auf der anderen Seite, was ist Donald Trump bereit dafür zu geben? Beispielsweise, wenn es um Taiwan geht, ja ein Punkt, der China besonders wichtig ist?
Ja, wir wissen nicht, was bei Taiwan tatsächlich rausgekommen ist, beziehungsweise Donald Trump, der ist jetzt gerade im Flugzeug auf dem Weg zurück nach Washington und er hat sich im Flugzeug geäußert zu Taiwan. Das hat er nicht gemacht, als er hier in Peking war. Donald Trump hat gesagt, er hat keine Zusagen gemacht, was Taiwan angeht. Aber er ist auch gefragt worden, was denn jetzt, wie es denn jetzt weitergeht mit dem milliardenschweren Waffenpaket der USA an Taiwan. Das ist schon beschlossen, das ist aber noch nicht umgesetzt. Und da hat Donald Trump gesagt, er wird bald entscheiden, wie es damit weitergeht. Und er ist gefragt worden, ob die USA Taiwan verteidigen würden. Und da hat Donald Trump geantwortet, dass er das jetzt nicht sagen will. Also er hat versucht, das Thema runterzuspielen, aber die Art und Weise, wie er geantwortet hat auf diese Fragen, war schon so, dass ich glaube, dass in Taiwan die Alarmglocken schrillen. Außenminister Rubio ist gestern gefragt worden nach Taiwan. Der hat gesagt, die Taiwan-Politik der USA ändert sich nicht. Aber so eindeutig hat Donald Trump das zumindest nicht gesagt.
Nina Barth war das, unsere USA-Korrespondentin zum Treffen Donald Trumps mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Und die beiden, die haben auch über die Lage im Iran gesprochen. Und da hat sich nach Darstellung von Donald Trump China bereit erklärt, bei der Öffnung der vom Iran weitgehend blockierten Straße von Hormuz zu helfen. Wie genau das aussehen könnte, dazu hat Donald Trump aber nichts gesagt. Noch jedenfalls ist die Straße von Hormuz blockiert, auch wenn in den vergangenen Tagen zumindest einige Schiffe durchgefahren sind. Von normalem Schiffsverkehr wie vor dem Iran-Krieg kann aber nach wie vor keine Rede sein. Und so dürfte es noch lange weitergehen. Oder es kommt noch schlimmer und der Konflikt geht in eine neue militärische Phase. Für den Moment jedenfalls sieht es nach Stillstand aus, trotz des ein oder anderen fahrenden Schiffes, von denen auch in iranischen Staatsmedien die Rede ist.
Ein Reporter des iranischen Staatsfernsehens berichtet von der Straße von Hormuz. Allein seit Mittwochabend seien 30 Schiffe durchgefahren. Ob die Reedereien dafür Geld bezahlen mussten, ist unklar. Japan, eines der begünstigten Länder, bestreitet das. Generell könnten mehr und mehr Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren, sagt Irans Außenminister Abbas Araghchi am Rande des Treffens der BRICS-Staaten in Indien. In den vergangenen Tagen haben sehr, sehr viele Schiffe mit Unterstützung unserer Seestreitkräfte jene Meerenge passiert. Und dies wird auch weiterhin der Fall sein. Der Angriffskrieg muss vollständig beendet werden. Und dann werden wir sicherstellen, dass jedes Schiff sicher passieren kann. Ein ums andere Mal schützt Iran so vor, allein und auch künftig die Macht über die Straße von Hormuz innezuhaben. Das ist ein weiterer Streitpunkt mit den USA. Ursprünglich sei es um das iranische Atomprogramm gegangen, so Außenminister Marco Rubio bei NBC News. Doch nun, als Reaktion darauf hat der Iran beschlossen, eine internationale Wasserstraße in Besitz zu nehmen, als sein Eigentum zu beanspruchen und dafür Gebühren zu erheben. Dies werden wir nicht zulassen. Und genau deshalb gibt es nun eine Blockade. Sie ist die direkte Folge der Handlungen des Iran. Eine Blockade eben auch für Iran durch die USA. Eine Lösung werde es nur durch Diplomatie geben, so Araghchi. Dabei hat Iran immer wieder Antworten auf Vorschläge der USA hinausgezögert, sogar vom Vermittlerstaat Pakistan vorbereitete Verhandlungen platzen lassen. Schuld daran trügen allein die USA, behauptet Araghchi. Es gebe sehr viele Probleme mit den USA. Das größte Problem sind die widersprüchlichen Botschaften, die wir von Amerikanern erhalten, durch ihre Kommentare, Interviews und dergleichen. Iran wehre sich nur gegen einen aufgedrängten Krieg. Kein Wort von in den Jahren zuvor selbst abgefeuerten Raketensalven auf Israel und dem jahrelangen Stellvertreterkrieg über die Hisbollah, Hamas, Houthis und pro-iranische Milizen im Irak. Stattdessen malen das Regime und seine Helfer das Bild von den USA, Israel und Golfstaaten, die alle gegen Iran seien. Wie zum Beleg wird im Internet über der Revolutionsgarde nahestehende Kanäle eine Rede der republikanischen US-Senatorin Joni Ernst im Ausschuss für Streitkräfte verbreitet. Wir haben gesehen, dass Israel und Jordanien eine große Last getragen haben und wir haben Unterstützung aus Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten, die selbst erheblichen Beschuss hinnehmen mussten. Saudi-Arabien und Katar, sie waren nicht alle passive Zuschauer, sondern haben sich aktiv engagiert und so zu allen Maßnahmen beigetragen. Sollte es zu einer erneuten militärischen Eskalation kommen, dürften die genannten Staaten weiter an der Seite der USA stehen. Einige Medien und Analysten spekulieren schon über neue Angriffe.
Aus Istanbul berichtete Uwe Lüb und damit nach Deutschland. Da sind die Zustimmungswerte für den Kanzler und die schwarz-rote Koalition in Berlin aktuell sehr niedrig. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung groß. Heute nun war Friedrich Merz zu Gast auf dem Katholikentag in Würzburg. Und es war in jedem Fall kein Wohlfühltermin für den Kanzler. Sabine Brütting hat das für uns verfolgt und ist uns jetzt in Würzburg zugeschaltet. Wie ist Friedrich Merz denn empfangen worden? Wie viel Protest ist ihm entgegengeschlagen?
Ja, es gab schon Protest vor dem Veranstaltungsort. Da haben sich etwa 600 Demonstrierende versammelt, dazu aufgerufen hat ein antifaschistisches Bündnis aus Würzburg. Man muss allerdings auch sagen, dass das Interesse an der Veranstaltung auch wirklich richtig groß war. Also es gab schon morgens lange Schlangen vor dem Veranstaltungsort. Es waren ungefähr 1200 Zuschauer dabei oder konnten dabei sein, sind auch viele draußen geblieben. Und der Umgang drinnen war schon respektvoll miteinander. Also es war klar, da sollen Meinungen ausgetauscht werden, da soll diskutiert werden und die Störungen, die es auch drinnen bei der Veranstaltung gab, die wurden auch vom Publikum als störend wahrgenommen, weil es war ja klar, der Kanzler hat nur eine Stunde Zeit und in dieser Zeit soll er eben auch Rede und Antwort stehen.
Ja, was war denn die Botschaft des Kanzlers heute dann im Gespräch auch mit Jugendlichen?
Ja, da muss man sagen, dass er an einigen Stellen doch erstaunlich selbstkritisch war. Also er hat gesagt, er müsse seine Kommunikation verbessern, noch besser kommunizieren. Er sagte da zum Beispiel, er oder niemand aus seiner Partei habe jemals behauptet, dass irgendjemand in Deutschland faul sei. Das mag ja so richtig sein, aber im Land ist es eben völlig anders angekommen. Und da will der Kanzler auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken, was er da verbessern könnte. Seine Botschaft an die jungen Leute war aber auch, Deutschland ist nach wie vor ein Land mit sehr vielen Möglichkeiten. Da gab es auch so einen kleinen Seitenhieb auf die USA, denn er sagte, er würde seinen eigenen Kindern gerade nicht empfehlen, dort beispielsweise zum Arbeiten hinzugehen. Also seine Botschaft war, Deutschland ist ein super Land und kann auch ganz vorne mitspielen, wenn alle miteinander die Ärmel hochkrempeln. Und diese Betonung auf diesem Alle war doch auch eher neu, denn bisher hatten ja vor allem junge Menschen den Eindruck, dass vor allem sie die Ärmel höher krempeln oder den Gürtel enger schnallen sollten.
Es wird ja auch gerade darüber diskutiert, wie politisch die Kirche sein soll. Hubertus Heil von der SPD etwa sagt, eine stumme Kirche, die brauchen wir nicht. Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU sagt, ja, Kirche solle sich äußern, aber dann doch nicht zu allem. Wie kommt das an? Wie wird das auch diskutiert auf dem Katholikentag?
Ja, also das kommt tatsächlich darauf an, wen man fragt, wen man diese Frage stellt, wie politisch soll die Kirche denn sein? Also viele Besucher, die auf dem Katholikentag sind, die engagieren sich ja auch ehrenamtlich. Das hat man zum Beispiel gestern gemerkt bei dem Podium mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Ehrenamt. Das sind natürlich viele, die sagen, die Kirche soll sich einmischen, die Kirche soll politisch sein, soll politische Statements setzen. Und auch der Würzburger Bischof Franz Jung hat in seiner Predigt beim Eröffnungsgottesdienst dieses Motto, also hab Mut, steh auf, ganz eindeutig politisch interpretiert. Er sagte, Menschen sollen mutig aufstehen gegen Machthaber, die sich in Allmachtsfantasien ergingen, und dass überall dort, wo Menschen für sich in Anspruch nehmen, in Gottes Namen zu herrschen, Blutbäder das Ergebnis seien. Also ganz eindeutig eine politische Predigt. Aber wenn man dann halt wieder mit den Politikern spricht, dann ist es so ein, ja, kommt drauf an. Also Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der hat sich da so ein bisschen durchlaviert, der sagt, ja, die Kirche, die mische sich ja schon ein, aber ob er das wirklich so richtig gut findet, hat er ein bisschen offen gelassen.
Sie haben das Motto gerade schon genannt, hab Mut, steh auf. Wie erleben Sie das denn? Wie wird diese Botschaft verstanden, auch von der Kirche selbst?
Ich würde sagen, politisches Motto. Also es geht schon darum, jetzt in diese Situation auch sich einzusetzen für Schwächere, sei es im Kleinen, aber auch im Großen. Wenn man die Besucher beispielsweise so fragt, wie ich schon gesagt habe, dann gibt es da ganz viele, die sich wirklich ehrenamtlich engagieren, die Gesprächskreise machen, die sich für ältere Menschen einsetzen, für Familien, für was in ihren Gemeinden gerade so anfällt. Und manche sagen aber auch, es ist oft gar nicht so einfach, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin Christ und ich finde das gut. Und genau für die kommt dieses Motto jetzt genau zur richtigen Zeit. Also diese Tage hier in Würzburg, die sind ja für viele auch einfach eine Kraftquelle zu sehen. Ich bin nicht allein in einer Gesellschaft, wo Christen mittlerweile in der Minderheit sind.
Sabine Brütting war das, live aus Würzburg vom Katholikentag. Über Wochen war die deutsche Ostseeküste in aller Munde wegen eines Buckelwals, der dort gestrandet war. Auf verschiedene Rettungsversuche folgte am Ende eine Rettungsaktion. Der Wal wurde in die Nordsee geschleppt. Seitdem ist sein Schicksal ungewiss. Der gestrandete tote Wal, der jetzt rund 75 Meter vor der dänischen Insel Anholt liegt, soll jetzt untersucht werden. Fachleute hoffen so herauszufinden, ob es das Tier ist, das vorher eben mehrfach vor der deutschen Ostseeküste gestrandet war. Also ob es Timmy ist. Jana Sindram, unsere Korrespondentin in Stockholm, beobachtet das für uns. Ich habe sie gefragt, wie weit man inzwischen bei den Untersuchungen ist. Timmy, der soll ja einen Trecker gehabt haben. Ist so ein Trecker denn gefunden worden?
Ja, also zumindest hat die private Rettungsinitiative ja gesagt, dass ein Tracker an dem Wal an der Rückenflosse angebracht worden sei. Die örtliche Naturschutzbehörde, wo wir mit dem Mitarbeiter heute Morgen auch schon gesprochen hatten, der hatte gesagt, naja, wenn dieser gestrandete Wal dort einen solchen Tracker hätte, dann wäre es natürlich klar, dass es sich um den Wal aus Deutschland handelt. Inzwischen hat er aber gesagt, also die Untersuchungen, die heutigen, sind soweit abgeschlossen und sie haben eben keinen GPS-Sender am Tier gefunden. Dieser Mitarbeiter hat aber auch gesagt, dass er sich zumindest zu 95% sicher ist, dass dieser tote Wal dort ein Buckelwal ist. Also insofern kann es immer noch gut sein, dass es sich um den deutschen Wal sozusagen handelt, aber 100% sicher ist es halt einfach immer noch nicht.
Ja, und wann wissen wir dann endgültig, ob es womöglich dann doch Timmy ist oder ein anderer Wal?
Also das dürfte noch eine ganze Zeit dauern, denn von diesem Wal sollten jetzt Proben genommen werden, eine Biopsie, und diese Proben, die sollen jetzt eingeschickt werden in Labore, sowohl in Dänemark als auch in Deutschland, in Hannover. Es wird aber eine ganze Weile dauern, bis die überhaupt von dieser Insel, Anholt heißt die, ja, runterkommt. Die liegt mitten im Kattegat zwischen Dänemark und Schweden. Das ist die Insel, die am weitesten von der dänischen Küste entfernt ist, und da fährt überhaupt nur einmal am Tag eine Fähre, am Wochenende gar nicht. Das heißt, dieser Mitarbeiter der Naturschutzbehörde hatte uns heute Morgen auch schon gesagt, dass wahrscheinlich diese Proben überhaupt erst am Montag von der Insel runterkommen. Und dann müssen sie erstmal untersucht werden im Labor. Also bis es da definitive Ergebnisse gibt, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und der mecklenburg-vorpommersche Umweltminister Backhaus, der hat auch schon deutlich davor gewarnt, jetzt zu spekulieren, und gesagt, es wird eine Weile dauern und man kann es nicht definitiv sagen. Also es gibt keine gesicherten Informationen. Er warnt davor, sich an Spekulationen zu beteiligen.
Wissen wir dann aber nach dieser Untersuchung auch, woran der Wal dann gestorben ist?
Also das ist zumindest die Hoffnung der dänischen Behörden und weshalb man solche Untersuchungen auch macht, rauszufinden, woran liegt es denn nun, dass ein Tier dort vor der Küste verendet ist. Denn es ist auch, also es kommt regelmäßig vor, dass Wale vor Dänemark stranden, aber solche großen Tiere, Buckelwale oder auch andere große Tiere, dass die dort stranden, das ist schon eher selten. Und da hatte uns heute Morgen dieser Mitarbeiter der örtlichen Naturschutzbehörde auch gesagt, sowas habe er auf Anholt noch nie erlebt, und das sei für ihn schon auch eine sehr besondere Situation.
Ja, was passiert dann auch mit dem Wal? Bleibt er auf der Insel oder wird er dann woanders hingebracht?
Auch das ist noch nicht ganz klar, aber im Prinzip ist jetzt erstmal der Plan, dass der dort liegen gelassen wird. Letztlich entscheidet das die dänische Umweltbehörde, aber der örtliche Mitarbeiter hat uns schon gesagt, im Moment gefährdet der Wal da, wo er ist, niemanden. Und wenn er jetzt nicht weiter Richtung Küste treiben würde, würde man erstmal nichts machen. Das ist auch das übliche Vorgehen in Dänemark. Da sagt die Umweltschutzbehörde, bei gestrandeten Meeressäugern lässt man einfach der Natur ihren freien Lauf. Und sofern die jetzt nicht eine Beeinträchtigung für den Schiffsverkehr beispielsweise darstellen, dann soll man auf jeden Fall etwaige Rettungsversuche unterlassen. Und auch wenn die Tiere tot sind, dann werden die dort einfach liegen gelassen.
Jana, du hast schon Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus zitiert, der ja davor warnt, sich jetzt an Spekulationen zu beteiligen. Was können denn die Dänen ihrerseits tun, damit jetzt keine Verschwörungstheorien rund um diesen Wal befördert werden?
Tja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob sie so richtig viel tun können, aber das, was sie tun, nämlich offen zu kommunizieren und alles zu offen zu legen, was sie jetzt dort machen, diese einzelnen Schritte, das tun sie ja schon. Ob das dann aber wirklich Spekulationen da eindämmen kann, das weiß ich nicht. Ich habe gestern Abend geschaut, es gab so eine dänische Seite aus Anholt Anslagstavla heißt die, da wurden Bilder von diesem Wal gepostet, und ich habe gesehen, dass es da auch schon wieder deutsche Kommentare gab von Menschen, die gesagt haben, das sei doch alles fake und es sei so auf keinen Fall dieser eine Wal. Also insofern weiß ich gar nicht, wie viel die dänischen Behörden wirklich dazu beitragen können, dass es nicht wieder Verschwörungstheorien um diesen Wal gibt.
Jana Sinram war das, unsere Korrespondentin in Stockholm. Vor fast genau 10 Jahren, da entschieden die Briten, wir wollen den Brexit. Und seitdem kommt das Land nicht zur Ruhe. In diesen 10 Jahren gab es bereits 6 Premierminister. Und auch der 6., Keir Starmer, der wackelt bedenklich. Besonders nach dem schlechten Abschneiden bei den Kommunal- und Regionalwahlen sind die Rücktrittsforderungen lauter geworden. Noch ist Keir Starmer aber im Amt. Seine Herausforderer aber, die bringen sich in Stellung. Wie der gestern zurückgetretene Gesundheitsminister Wes Streeting. Und auch der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, kündigte an, er werde um einen Sitz im Parlament kämpfen, um Parteivorsitzender und damit Premierminister zu werden. Aus London, Valerie Krall.
Er hat es auf so ziemlich jede Titelseite der britischen Zeitungen geschafft. Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester. Manche handeln ihn schon als nächsten Premierminister. Für Keir Starmer ist er sicherlich der gefährlichste Rivale. Gestern kündigte Burnham an, dass er sich für eine Nachwahl aufstellen lassen wolle, um einen Sitz im Unterhaus zu bekommen. Erst dann könnte Burnham Starmer offiziell herausfordern. Ein Labour-Abgeordneter aus der Nähe von Manchester tritt extra für ihn zurück. Eine Nachricht, die viele in der Labour-Partei begrüßen, so wie Simon Ofer. Ich glaube, er ist zurzeit der beliebteste Politiker in Großbritannien. Und ich bin wirklich froh, dass er die Chance bekommen hat, ins Amt zu kommen. Auch wenn es eine ziemliche Herausforderung ist. Aber ich glaube, dass er die nächste Wahl für Labour gewinnen könnte. Allerdings muss Andy Burnham erstmal von einem Komitee der Labour-Partei für die Nachwahl zugelassen werden. Damit wird noch am Wochenende gerechnet. Und dann muss er die Wahl auch erstmal gewinnen. Keine leichte Aufgabe, denn im Wahlkreis Makerfield hat bei den Kommunalwahlen vergangene Woche die Rechtsaußenpartei Reform UK enorm zugelegt. Und der Reform-Vorsitzende und Brexit-Populist Nigel Farage hat bereits angekündigt, dass seine Partei alles dafür geben werde, die Nachwahl zu gewinnen. Aber
Andy Burnham, I think, is gambling everything on being able to beat Reform.
Burnham setze alles darauf, Reform schlagen zu können, sagt die Politikjournalistin Rachel Sylvester, die für die Zeitung Observer schreibt. Und wenn er das in Makerfield schafft, kann er sagen, ich bin der Richtige, um es mit Nigel Farage aufzunehmen. Ich schaffe es in Makerfield, ich schaffe es überall. Das ist ein ziemlich überzeugendes Argument, aber es ist natürlich auch ein Risiko. Selbst wenn Burnham die Nachwahl verlieren sollte, Keir Starmers Tage als Premierminister dürften gezählt sein. Denn auch Wes Streeting, der gestern als Gesundheitsminister zurücktrat, könnte jederzeit den Kampf um die Parteispitze offiziell eröffnen. Auch wenn seine Strategie bisher ist, auf Andy Burnham zu warten.
Now you've got these big alternative figures,
jetzt, wo diese großen Persönlichkeiten offen sagen, dass sie die Parteiführung übernehmen wollen, glaube ich nicht, dass Starmer das überstehen kann. Er hat einfach nicht mehr die Unterstützung seiner Partei. Und genau die braucht man letztendlich, um in 10 Downing Street zu bleiben. Bis jetzt scheint Starmer allerdings entschieden, nicht zurückzutreten und macht Business as usual. Heute Morgen besuchte er eine Polizeistation in London. Fragen von Journalisten nahm er nicht an. Ewig wird Starmer aber wohl nicht schweigen können. Zumal sich auch die Briten fragen, wer in den kommenden Wochen ihr Land regieren wird und ob ein Premierminister ohne Autorität in der eigenen Partei das überhaupt noch kann.
Aus London war das Valerie Krall. Glitzer und große Gefühle, das erwarten die ESC-Fans an diesem Wochenende in Wien. Dort ist ja das Finale des 70. Eurovision Song Contests komplett. United by Music, vereint durch Musik, so lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe. Politisch aber haben es die Europäer nicht leicht, immer eine gemeinsame Linie zu finden. Und das spiegelt sich auch in diesem Wettbewerb wieder. Die Spanier fehlen, die Niederländer genauso wie die Iren und Slowenen. Aber eben nicht, weil es gesanglich nicht reicht. Sie sind nicht dabei, weil die Europäische Rundfunkunion entschieden hatte, Israel trotz des Gaza-Kriegs nicht vom Wettbewerb auszuschließen. Ich habe Oliver Schosch, unseren Korrespondenten in Wien, gefragt, welche Rolle das jetzt so kurz vor dem großen Finale morgen in Wien noch spielt.
Ja, also es gibt Demos, eine heute Abend und dann auch nochmal morgen unmittelbar vor dem Finale, ein Demonstrationszug mit 3000 angemeldeten Teilnehmern. Aber ich finde, man merkt es jetzt nicht so, dass es so überhand nimmt. Auch zum Beispiel, als Israel im ersten Halbfinale aufgetreten ist. Da gab es dann einen Mann, der irgendwie Genozid, stopp den Genozid gerufen hat. Der wurde dann aus der Halle herausgetragen. Es ist präsentes Thema, es ist Polizei sichtbar, aber nicht übermäßig. Wir wissen, dass die israelische Delegation ein paar Beamte mehr hat, aber ich finde, das ist nicht, wie viele schreiben, wie so ein Schatten über der Veranstaltung. Das finde ich übertrieben.
Wenn wir nochmal auf das Motto schauen, United by Music, wie weit klappt es noch mit der einigenden Kraft der Musik in Europa? Ist die Magie des ESC ungebrochen?
Das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Ich bin ja zum ersten Mal auch bei einem Eurovision Song Contest und ich finde es schon faszinierend, was das für eine große Familie hier ist. Also wie die Leute sich auch so kennen und sich begrüßen. Ah, ihr wart doch beim letzten Mal in Liverpool, in Malmö, in Basel. Und auch, was wir gesehen haben, zum Beispiel die Interpretin von Aserbaidschan und der Sänger von Armenien, das sind ja zwei Länder, die einen Konflikt hatten, den Bergkarabach-Konflikt, die waren im Krieg miteinander, die haben, also der, ich glaube, es war die Aserbaidschanerin, die beim Armenier auf der Jacke unterschrieben hat, also die haben so eine Freundschaft demonstriert, die undenkbar war vor einigen Jahren. Also es gibt wirklich so Begegnungen, Europa kommt zusammen, wo man auch teilweise Konflikte überwindet. Klar, also die Israel-Geschichte, das ist natürlich schon ein spezielles Thema, aber ansonsten ist es schon eine große Familie. Und wenn man sieht, wie die verschiedenen Interpreten der Länder sich in die Arme fallen, miteinander zu dem jeweiligen Song des anderen tanzen und auch wirklich Spaß zusammen haben, das ist schon schön. Das ist schon so wirklich irgendwie, Europa kommt zusammen und Europa ist hier irgendwie vereinigt.
Ja, das Finale morgen ist komplett. Wer wird dann im Moment am höchsten gehandelt bei den Fans und Experten? Wer könnte morgen gewinnen?
Also, der Favorit ist Finnland, ganz klar, bei den Buchmachern schon lange auf Platz 1 und auch mit großem Abstand. Und das ist schon bemerkenswert. Wir können mal ganz kurz reinhören, wie sich dieser Titel anhört. Also es ist wirklich eine Geigerin, die wirklich live auch geigt und zu Feuer hinrennt. Es ist schon eine beeindruckende Show. Die sind klar vorne, aber Australien wird auch hochgehandelt. Die sind auf Platz 2, eine wirklich starke Sängerin auch. Und Israel könnte beim Publikum gut punkten, also beim Televoting, das viele eben auch anrufen aus Solidarität zu Israel, weil eben Israel so viel kritisiert wird. Aber der Sänger Noam Bethan macht auch wirklich eine gute Nummer. Das sind so die drei Favoriten.
Und was ist mit dem deutschen Beitrag? Wie siehst du die Chancen für Sarah Engels?
Das Problem beim deutschen Beitrag ist, Sarah Engels wird ja immer wieder von vielen Experten bescheinigt, dass sie ein absoluter Profi ist, dass sie toll singt, toll performt, das hat viel Power. Aber das Problem ist, der Song ist so ein klassischer ESC-Hit, nichts wirklich musikalisch Besonderes. Wir können mal ganz kurz reinhören, weil ich glaube, es gibt noch welche, die den Song gar nicht kennen. I'm on fire, fire. Also es ist schon so ein Ohrwurm, aber auch so ein ganz gewöhnlicher Pop-Hit. Und die anderen Länder, die haben halt einfach viel Ungewöhnlicheres und viel auffälligere Sachen. Und die Buchmacher, die sehen Sarah Engels im Finale auf Platz 22 von 25. Nur mit viel Glück wird es vielleicht ein ordentlicher Platz im Mittelfeld.
Oliver Schosch war das in Wien. Morgen Abend das große ESC-Finale. Und das waren die Themen des Tages an diesem Freitag mit Liane Kossmann.